Heute ist der letzte Teil meiner Predigtreihe über Johannes den Täufer, Teil 10. Ich weiß nicht, ob du mitgeschrieben hast in deinem kleinen Notizheft oder in deiner App. Wenn dir ein Teil fehlt, das ist gar nicht schlimm. Du kannst den auf YouTube dir nochmal anschauen und nochmal nachhören. Und zu Beginn möchte ich noch beten. Halleluja. Nichts als nur des Heilands Stimme sei die Regel unserer Tat. Denk doch, wie er nicht im Grimme uns in Staub getreten hat. Nein, in seines Blutes Strömen hat er allen Zorn ertränkt. Muss sich da nicht jeder schämen, der sich ihm nicht willig schenkt. Herr, wir wollen uns dir heute willig schenken. Wir wollen ins Licht treten, in das Licht deiner Gegenwart und in das Licht deines Wortes. Und Herr, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es herausfordert, auch wenn es vielleicht auch den Finger auf die Wunde legt, wir wollen uns dir willig schenken. Wir möchten dir gehören. Ganz. Denn wir sehen das Ziel, was du mit uns verfolgst. Liebe aus ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller Kraft, mit dem ganzen Verstand. Das ist das Ziel, zu dem du uns führst, Geist Gottes. Das ist das Ziel, weshalb wir uns mit deinem Wort beschäftigen und weshalb wir uns deinem Wirken aussetzen. Herr, wir wollen uns dir willig schenken heute Nachmittag. Wir danken dir, dass du uns liebevoll angenommen hast durch das Kreuz und dass du uns liebevoll weiterführst und veränderst und verwandelst in das Bild Jesu. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Johannes der Täufer. Wir haben ihn in den letzten Monaten näher kennengelernt und er ist schon zu einem guten Freund geworden für den einen oder anderen, für mich zumindest. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Ende des Täufers. Und das Ende hat immer so einen, also das Ende von einem Buch oder das Ende von so einer Buchreihe oder das, besonders bei Biografien fällt mir das auf. Irgendwie, man durchlebt so eine gewisse Zeit mit dieser Person, man liest seine Biografie. Zum Beispiel habe ich mal die Biografie von William Booth gelesen. Kann ich nur jedem empfehlen, da gibt es verschiedene Biografien, da mal in das Leben dieses Mannes reinzulesen. Der Gründer der Heilsarmee. Und dann am Ende kam ich an und ihr werdet es nicht glauben, aber am Ende ist er gestorben. Und ich bin richtig durch so einen ich war auch überrascht. Ich dachte, das wird ewig so weitergehen, aber nein, auch William Booth ist am Ende seines Lebens gestorben, ja. Und irgendwie kam da so eine Trauer und so, das war irgendwie so schade, jetzt ist nicht nur das Buch zu Ende, sondern diese Person mit all dem, was sie ausgezeichnet hat, ist nicht mehr. Und so ein bisschen ging es mir jetzt auch so am Ende dieser Predigtreihe zu sagen, okay, jetzt ist der letzte Teil und es geht jetzt um den Tod des Täufers. Und es ist wichtig, dass wir zum einen, also dass wir im Blick behalten, dass der Tod einer Person nicht das Ende dessen ist, was diese Person bewirkt hat. Und das ist ja überhaupt, sollte das ja unsere Lebenshaltung sein, etwas zu schaffen, etwas zu wirken, was bleibt. Über unser Leben hinaus. Manchmal denke ich so, wenn ich so entmutigt bin und irgendwie denke, ach, das geht nicht so gut und das ist blöd in der Gemeinde und das ist irgendwie herausfordernd und denke ich so nach und dann zwinge ich mich, mir in Erinnerung zu rufen, in wie viele Menschenherzen und in wie viele Menschenleben ich schon rein investiert habe und gesät habe in den letzten 15 Jahren meines Glaubenslebens und wie viel ich weitergeben konnte und wie viele Menschen gesegnet wurden. Und es tröstet mich dann irgendwie, dass auch wenn vielleicht, also wenn ich heute irgendwie, wenn mich der Blitz trifft, ich hinterlasse etwas. Da geht etwas weiter. Von mir ging Segen aus. Und ich hoffe, dass du das auch von dir sagen kannst. Und wenn du sagst, ja, so richtig Segen von mir, keine Ahnung, ich habe hier meine Spielstände in Minecraft oder in Fortnite und ja, da habe ich viel Zeit rein investiert und ja, vielleicht keine, also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Du kannst, egal wie die Vergangenheit war, du kannst heute damit anfangen und sagen, mein Leben soll einen Unterschied machen. Und das kommt dann nicht darauf an, dass ich großer Star werde, irgendwie YouTube-Star oder sonst TikTok-Star oder jetzt das neue, wie heißt dieses neue Ding hier? Real Me oder wie heißt das? Be Real. Das sind so Dinge, wo ich auch als, ich bin zwar Digital Native, aber da werde ich dann nicht mehr rankommen an solche Sachen. An Be Real, das ist, bin ich jetzt zu alt dafür. Auf jeden Fall, es geht darum, dass das, was wir säen, etwas ist, was von Jesus kommt und dass es Frucht bringt und bleibt. Und vielleicht wird eines Tages über dich ein Buch geschrieben, wie über William Booth, und du hast ein riesiges Erbe, was du weitergibst, vielleicht aber auch nicht. Und vielleicht wirst du nach einer oder nach der zwei Generationen vergessen. Aber das, was du gesät hast, wenn es von Jesus kam, wird bleiben. Und dahin zieht uns der Geist. Bedeutung. Und das ist die Größe, die im Reich Gottes zählt. Und das ist die Größe, nach der wir uns als Menschen sehnen. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Wenn ihr groß sein wollt, dann sagt er nicht, tut Buße, weil das ist Sünde. Nein, dann sagt er, wenn ihr groß sein wollt, dann werdet ihr Diener. Größe ist etwas ganz, ist etwas Göttliches, was eine Sehnsucht nach Größe, die hat Gott in uns hineingelegt. Und der Teufel verdreht das und verkehrt das und möchte, dass wir uns Größe holen auf einem Weg, der wieder göttlich ist. Aber Christus hat uns den Weg zur wahren Größe gezeigt. Und ich spüre, wie der Heilige Geist uns zieht und uns dahin bringt, hey, nutze meinen Weg hin zur Größe. Und das ist, Jesus zu erkennen, wie wir es gesungen haben. Ihn immer mehr kennenzulernen. Wenn du ihn nicht kennenlernst, kannst du von ihm nichts weitergeben. Und das, was von Jesus durch dich hindurch zu anderen Menschen geht, wird niemals verschwinden. Sondern es wird bleiben und Frucht bringen. Und Jesus spricht davon 30, 60, 100-fach. Es multipliziert sich. Das ist Königreich Gottes Mentalität und ein Blick, der von der Ewigkeit her bestimmt wird. Okay, fangen wir mal mit der Predigt an. Markus Kapitel 6. Verse 17 bis 29, ich lese sie mal, es ist ein relativ langer Abschnitt. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn, und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter des Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr, was du auch erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Diese aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Was für ein Ende. Was für ein Ende. Diese Textpassage ist sehr lang und in der Vorbereitung, als ich das gelesen habe, sind mir drei Punkte wichtig geworden, die ich gerne mit euch teilen will. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Vers mit euch durchgehen, aber diese drei Punkte. Und das allererste ist das Verhältnis zum Propheten. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was es bedeutet, prophetisch zu sein und was die prophetische Gemeinde für eine Gemeinde ist. Ja, nur kurz zur Erinnerung, es ging nicht darum, irgendwie Bilder zu sehen oder irgendwelche übernatürliches Wissen, also Prophetia, Weissagung zu empfangen, sondern es ging um die Wesensart zu einer Gemeinde, die das Reden und das Wesen Gottes widerspiegelt in dieser Welt und so vermittelt zwischen einer verlorenen Welt und einem lebendigen Gott. Das ist prophetisch. Und wir hatten in den vergangenen Predigten verschiedene Verhältnisse zum Prophetischen und zum Propheten uns angeschaut. Kurz zur Erinnerung, wir hatten die Jünger des Johannes, da haben wir uns im November mit beschäftigt. Für die war Johannes der Prophet alles. Die wollten immer Johannes. Die fanden das super, mal so richtig draufhauen bei den Leuten, mal richtig am Käfig rütteln, ja, und so richtig Rabatz machen und tut Buße und Schlangenbrut und Otterngezücht, und die liebten das und die wollten gar nicht, dass das aufhörte. Und dann kam Jesus daher, der war so ganz anders. Der war gegenüber Johannes, war das so ein Softie. Ja, Johannes heißt es, er aß und trank nicht. Lukas sagt, er aß kein Brot und trank keinen Wein. Und dann kommt Jesus und er macht das alles anders. Der hat ein schickes Gewand, ja, von oben bis unten durchgewebt, sagt uns Johannes. Hat viel Geld gekostet. Und er trinkt Wein und er isst Brot und er feiert mit seinen Jüngern, sitzt bei der Hochzeit, macht sogar noch übernatürlich mehr Wein. Ja, also hilft noch, dass die noch betrunkener werden. Also er war das komplette Gegenteil von Johannes in diesen Punkten. Sie haben das war natürlich in einem Team, ja. Und die Jünger des Johannes wollten nur den Johannes. Die wollten die Askese, die wollten die Selbstkasteiung, die wollten diese Trennung von der Welt, die wollten dieses Scharfe und waren nicht bereit für Jesus. Das ist das eine Extrem. Dann haben wir das andere Extrem, von dem haben wir letzte Woche ein bisschen gehört, die Volksmenge, die bei Jesus ist und die Zeichen und die Wunder wollen und die Johannes schon längst vergessen hatten und dieser Wunderling in der Wüste, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben, jetzt geht's um die Befreiung, um die Heilung und die Blinden werden sehen und die Lahmen gehen. Und Jesus ermahnt sie und sagt zu ihnen, Leute, vergesst den Johannes nicht. Wie, ihr wollt ein Schilfrohr, was vom Wind hin und her bewegt wird, aber Johannes war eine Säule. Und so redet er davon. Und heute kommen wir zur dritten Variante, die wir hier sehen, nämlich in Vers 20. Das Verhältnis, was Herodes zum Propheten Johannes hatte. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn, das heißt, er beschützte ihn vor seiner Ehefrau, und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Wir sind in der Herausforderung, gerade wenn wir uns mit solchen zackigen Themen beschäftigen, immer wieder unsere Herzenshaltung zu prüfen. Letzte Woche, als ich ja hier ziemlich so ein bisschen auf den Putz gehauen habe, ich habe eigentlich nur positives Feedback von euch bekommen. Ah, oh, das war richtig super und das freut mich ja dann als Prediger natürlich. Ja, da wachse ich dann immer so 1 Zentimeter. Denke mal, ja, super, die Leute waren dabei und haben mitgemacht und die stimmen mit überein, auch wenn es mal ein bisschen straffer wird. Und gerade für uns, die wir so sagen, oh ja, so richtig uns abgrenzen und mal so Kante geben und nicht so softy sein, sondern auch mal ein bisschen draufhauen. Wir müssen sehr darauf aufpassen, dass wir unser Verhältnis zum Prophetischen immer wieder auf die Probe stellen. Denn es kann sein, dass wir zu so einer Art Herodes werden, der den Johannes gerne hört. Aber mal wieder so eine Predigt, wo einem so richtig mal was gesagt wird. Komm, die schmeiße ich mir rein. Ja, früher habe ich nur solche Predigten gehört. Rund um die Ohr. Ich hörte ihn gern. Die Radikalität, die Direktheit von Johannes dem Täufer. Dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, dass man sogar den Eindruck hat, er beschimpft seine Zuhörer. Herodes hat den Johannes bewundert als einen gerechten und heiligen Mann. Herodes war ja auch ein Jude. Und der Knackpunkt war, dass er ihn zwar gern gehört hat, dass er ihn bewundert hat, dass er diese Aura, die den Propheten umgibt, ja, dass er das geschätzt hat. Aber er gehorchte ihm nur in manchem. Und für uns steht immer diese Herausforderung, diese Frage im Raum, die wir das Prophetische gern hören und die wir Ja und Amen sagen und klatschen und applaudieren und sagen, ja, das brauchen wir noch viel mehr. Sind wir bereit, nach dem, was wir hören, auch zu handeln? Denn es gibt eine Form von Frömmigkeit, die nach außen hin sehr radikal und sehr entschieden ist. Aber wenn wir dann die Lupe mal ansetzen, ja, wenn Gott, am besten Gott macht das, Gott die Lupe ansetzt und mal genau schaut, okay, wie sieht's denn wirklich aus? Dann kann vielleicht rauskommen, dass du oder dass wir nur in manchen Dingen gehorcht haben. Dass wir uns rausgesucht haben, was zu uns passt, was mir gerade passt. Mit anderen Worten, dass wir Heuchler sind. Und die Bibel redet sehr viel von dieser Heuchelei. Psalm 50, Vers 16 bis 22, müsst ihr nicht aufschlagen, aber ich lese es mal vor. Zu dem Gottlosen spricht Gott. Was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Denken wir vielleicht, oh Gott, hast du dich irgendwie geirrt? Du bist da jetzt ein bisschen durcheinander geraten. Du hast doch gesagt, zu dem Gottlosen spricht Gott. Und dann sagt er, warum zählst du meine Satzungen auf, also meine Gebote, und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Weil sich das nämlich gar nicht widerspricht. Weil eine gottlose Person sehr wohl viel labern und schwafeln kann von den Geboten Gottes und sehr entschieden und sehr radikal wirken kann. Und vom Bund, ja, das ist ja Top-Thema, der Bund, in aller Munde. Aber Gott sieht unser Herz. Zu den Gottlosen aber spricht Gott, was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirfst. Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinem Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan und ich habe geschwiegen, da du meintest, ich sei gleich wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Seht das doch ein, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht hinwegraffe und keiner rettet. Gott will unser ganzes Herz. Das ist das, was ich vorhin im Gebet schon gesagt habe. Von ganzem Herzen. Und wir sehen hier eine Person, die viel von den Geboten und vom Bund Gottes, von den Segnungen des Bundes und von den Geboten Gottes versteht und immer genau weiß, was richtig ist. Aber die Frömmigkeit ist nur eine oberflächliche. Ich suche mir aus, worin ich gehorsam bin. Erkenntnis von Gottes Geboten, seinen Werten und Forderungen, ohne deren Umsetzung dienen uns zum Schaden. Sie werden uns zum Fallstrick dienen, über den wir stolpern. Denn Gott wird Rechenschaft fordern. Gott wird Rechenschaft fordern. Mir graut es jetzt manchmal, wenn ich an die Hunderten von Predigten dieser Art, dieser prophetischen Predigten, die ich mir angehört habe, wenn ich, oh, erbarm dich, Jesus, weil ich weiß, dass ich vielleicht 3% davon tatsächlich umgesetzt habe. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen und empfangen, was wir getan haben. Lukas Kapitel 12, Vers 47 und 48. Da geht es darum, dass Jesus ein Gleichnis erzählt und er sagt, der Herr des Hauses wird wiederkommen und dann wird es verschiedene Knechte geben. Und beide Knechte haben Mist gebaut. Beide. Sind beides, haben beide nicht das getan, was sie tun sollten. Und jetzt hört mal zu, wo er den Unterschied macht. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Knecht ist, die haben beide Mist gebaut, aber der eine wusste, dass er Mist baut. Der eine wusste, was der Wille seines Herrn war und hat nicht danach gehandelt. Und da müssen bei uns alle Alarmglocken läuten und da müssen wir die Stangen runterrutschen und sofort zum Einsatz gehen wie bei der Feuerwehr und zu sagen, das muss sich ändern, das darf so nicht sein. Es wird mich einholen, den Willen des Herrn zu tun und den Willen des Herrn zu kennen und ihn nicht zu tun, das wird mich einholen. Petrus spricht von Christen, die beschämt sind bei der Wiederkunft Christi. Stellt euch doch mal vor, euer Herr kommt zurück und ihr freut euch nicht, sondern ihr schämt euch. Weil ihr wusstet, aber nicht gehandelt habt. Erinnere dich bitte daran, du weißt bei den Punkten, wo du weißt, das ist der Wille Gottes und ich handle anders. Jetzt ist der Tag, heute ist der Moment zu sagen, ab jetzt will ich das anders machen. Ich möchte mein Leben ändern. Ich möchte nicht wie Herodes sein und mir herauspicken, was gerade zu meiner Persönlichkeit irgendwie passt. Genauso wie ich herausgepickt habe, ja, das Strenge, das Harte, weil ich war früher noch mehr so ein Haut-drauf-Typ. Also nicht körperlich, sondern ich konnte mit Worten schon immer gut umgehen und die entsprechend austeilen, das Schwert führen. Aber barmherzig zu sein mit meinem Bruder, in Liebe die Schwachheiten zu tragen, all die Dinge, von denen die Bibel so viel redet. Ich wusste davon, aber ich habe es nicht getan. Und der Geist zieht uns dahin und er möchte in uns dieses Bewusstsein schaffen. Von ganzem Herzen. Und dann sind wir vielleicht nicht mehr so schnell, komm, das nächste krasse Buch oder die nächste herausfordernde Predigt mir anzuhören, sondern so, okay, erstmal langsam, ja. Eine Predigt in der Woche reicht, weil das von Sonntag habe ich noch gar nicht umgesetzt, wenn ich jetzt schon wieder zum nächsten gehe. Also nichts dagegen, jetzt die Bibel zu studieren und sich Vorträge und so weiter anzuhören. Ihr müsst das auch alles ein bisschen sehen, mein Punkt, ja. Es ist ja gut, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und wenn ich jetzt sage, nee, ich will erstmal alle meine Nächsten lieben und erst dann gehe ich zum nächsten Bibelvers, das ist dann wieder das Extrem. Aber wenn du den Willen Gottes verstanden hast, dann setze alles daran, ihn umzusetzen. Denn du wirst zur Rechenschaft gezogen. Genauso wie Herodes zur Rechenschaft gezogen wird. Und wir wollen nicht so sein, dass wir nur in manchem gehorchen und das, was nicht passt, wegschieben. Wir benötigen eine gewisse Entschiedenheit und Radikalität in unserem Leben, dass wir das, was wir glauben, auch wirklich tun werden. Herodes hat Johannes gebraucht wie einen Fernsehprediger, den man an- und ausschalten kann. Halleluja. Kleinen Moment. Ah ja, hier, das ist auch noch gut. Eine gewisse Affinität zum Radikalen kann auch getarnte Selbstsucht sein. Ich rede aus Erfahrung, ich weiß, wovon ich spreche. Und wir nehmen das Radikale und das Herausfordernde, um dass es uns dient, aber nicht, dass es uns verändert. Und davor müssen wir uns in Acht nehmen. Jesus sagt über den Täufer in Johannes Kapitel 5, Vers 35, und das ist das Letzte, bevor ich zum nächsten Punkt gehe, Johannes 5, Vers 35, jener Johannes war die brennende und scheinende Leuchte. Ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Die zweite Beobachtung, die ich gemacht habe, war über die Impulsivität und Menschenfurcht von Herodes. Markus Kapitel 6, Vers 26. Da wurde der König sehr betrübt, doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Ich hätte mir ja sonst was vorgestellt über das Ende von Herodes. Ja, nehmen wir mal an, wir hätten das alles noch nicht gelesen. Das erste Mal das Evangelium gelesen. Wir sehen Johannes den Täufer und wir denken, ja, der stirbt wahrscheinlich irgendwie in einer Explosion oder irgendwie, keine Ahnung, eine Armee muss kommen und seine Anhänger niederringen und ein großes Finale, so ein bisschen wie bei Mission Impossible oder sonst irgendwie ein furioses Actionfinale und eine große Explosion oder er lässt, wie Gandalf in Herr der Ringe, lässt er die Hand los, lauft ihr nachher und dann fällt er herab. So ein Ende hätte ich mir irgendwie vorgestellt. Aber was stattdessen passiert, ist eines Propheten unwürdig. Ein Teenager-Mädchen tanzt sexuell aufreizend. Das ist das, was passiert war. Diese Art von Tänze waren eigentlich verrucht. Das war so ein bisschen das, was hier, was irgendwie, was wir im Bordell abläuft und was man jetzt nicht zu offiziellen Anlässen macht. Und das Teenager-Mädchen tanzt mit ihren Reizen, übt sie, manipuliert sie die Menge und Herodes lässt sich hinreißen zu einem Versprechen aus einem Impuls. Und es ist aus so einem sexuellen Impuls, was nochmal nur nicht ein intellektueller Impuls oder irgendwie, ja, ich habe drüber nachgedacht und jetzt kam dieser Impuls und dann habe ich das getan, sondern da wären die animalischsten Bedürfnisse in ihm waren da angesprochen und er macht dieses Versprechen und so kommt Johannes der Täufer zu Fall. Offensichtlich hat Herodes eben nicht genug Zeit mit dem Propheten verbracht. Die Zeit, die er mit Johannes dem Täufer hatte, hat ihn unverändert gelassen. Er ist innerlich leer, hat keine Charakterstärke, keine Selbstdifferenzierung und schon gar keine Gottesfurcht. Er ist sexuell angetan und gibt ein impulsives Versprechen. Es kommt einfach so aus ihm raus. Oh, die ist geil. Komm, dir gebe ich, was du dir wünschst. So stelle ich mir das vor, so ein bisschen wie in einer Kneipe oder wie so in so einer Stripbar. Er denkt nicht nach, er handelt impulsiv, er trifft völlig unbedachte Entscheidungen. Und er merkt dann schon später, da heißt es ja, es tat ihm leid. Irgendwie, damit hat er jetzt nicht gerechnet. Über so eine Konsequenz hat er nicht gedacht, nachgedacht. So, bevor du das nächste Mal die Hälfte all deines Besitzes, falls du ein Königreich haben solltest, die Hälfte deines Königreiches irgendwie abgibst, dann bitte denk doch eine Minute länger darüber nach, bevor du so ein Versprechen gibst. Aus sexuellem Anreiz heraus handelt er impulsiv. Und wegen der Menschenfurcht, die in seinem Herzen war, hält er an diesem dummen Versprechen fest. Wir als Christen, nur ganz kurzer Exkurs zum Thema Versprechen, müssen nicht jedes Versprechen halten. Wenn wir ein Versprechen tätigen und merken, das war so dumm und das war so beknackt und das war so hirnrissig und wahrscheinlich, wenn es sogar sündhaft war, dann sagt die Bibel nicht, ja, das musst du jetzt halten. Versprochen ist versprochen, wird auch nicht gebrochen. Die Bibel sagt, reiß dich los, wenn du in deines Nächsten Hand gekommen bist. Geh hin, bestürme deinen Nächsten, dass er dich wieder freilässt. Wenn du gemerkt hast, dass du was Dummes getan hast, etwas Sündhaftes getan hast, dann achte nicht, oh nein, aber nicht, dass ich deren Gefühle jetzt verletze. Reiß dich los. Hör auf den Geist in dir, denn der Heilige Geist ist der Geist der Furcht des Herrn und er warnt dich und er wird dir sagen, was zu tun ist. Und du verlierst nicht an Integrität, wenn du so etwas tust, du gewinnst an Integrität. Ich habe mal einen Prediger zu uns eingeladen, sehr impulsiv, und habe dann gemerkt, ich habe irgendwie gar keinen Frieden mehr darüber. Ich habe alles in mir hat sich dagegen gesträubt und ich wusste, ich muss dem absagen. Ich muss dem absagen. Und er hat ja sehr entrüstet reagiert und so, ja, das kann doch nicht sein und da hast du es zugesagt. Und ich wusste aber, nee, ich sag das ab. Und mit der Zeit hat sich dann auch herausgestellt, an wie viele Verschwörungstheorien der glaubt und dass er irgendwie nicht mehr ganz alle Latten am Zaun hat. Und ich war so dankbar, Heiliger Geist, du hast die Gemeinde, du hast mich davor bewahrt und ich durfte im Licht voll Freude mein Versprechen, meine Einladung zurücknehmen. Wir müssen aufpassen, dass wir vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist geleitet werden und nicht von unserer Kultur. Dieser versprochen ist versprochen, wird auch nicht gebrochen. Und ihr Lieben, klar, wenn wir etwas gesagt haben, etwas zugesagt haben und das jetzt nicht irgendwie sündhaft ist oder du jetzt keinen und du einfach keine Lust hast, ja, dann ist vielleicht gut zu sagen, ich halte das Versprechen, ich bin integer und ich löse das ein und ich habe das zugesagt und deshalb mache ich das jetzt. Also bitte nicht jetzt falsch verstehen, so wie ihr könnt erzählen, was ihr wollt und danach zieht es wieder zurück. Das ist dann das andere Extrem. Für beide Probleme, für die Impulsivität, die aus dem sexuellen Trieb herauskommt und alle andere Impulsivität auch und für die Menschenfurcht kennt die Bibel eine Antwort und das ist das Kreuz. Und damit meine ich nicht irgendwie ein hypothetischer Glaube an das Kreuz und an die Vergebung der Sünden, sondern ich meine damit, was noch im Kreuz eingeschlossen ist, dass nämlich die Impulsivität und die Menschenfurcht am Kreuz sterben. Das ist ein ganz großer Bereich in der apostolischen Lehre, der heutzutage fast überall ignoriert wird. Ich habe auch letzte Woche schon von der Selbstverleugnung gesprochen, Dinge in den Tod zu geben, mein altes Ich ans Kreuz zu geben. Da ist eine riesige Theologie des Todes, die der Theologie der Auferstehung vorangeht. Und wir können nicht sagen, ach, die Auferstehung, die gefällt mir so. Die Osterfreude irgendwie morgens, Halleluja, er ist auferstanden und ich lebe und neues Leben und alles gut. Aber wenn du vorher nicht durch den Tod gegangen bist, wirst du auch keine Auferstehung erleben. Du kannst das, was da vorher war, für kosmetisch aufbereiten und kosmetisch aufbereiten und irgendwie schöner machen und irgendwie dir Nettigkeiten, christliche Nettigkeiten antrainieren. Aber das Auferstehungsleben ist etwas völlig anderes. Das Kreuz tötet eben diese triebhaften Neigungen zur Sünde in uns ab. Galater 5, Vers 24, zwei Bibelstellen aus Galaterbrief. Galater 5, Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Selbstverleugnung ist das in den Tod geben unserer sündhaften Triebe und Neigungen. Und vielleicht geht es dir jetzt so, ja, wovon redest du, David? Ich habe sowas überhaupt nicht. Das kenne ich gar nicht. Da musst du mir unbedingt die Hände auflegen und mich segnen. Diesen heiligen Stand möchte ich unbedingt auch erreichen. Aber es ist doch so, dass die meisten von uns sehr wohl von dieser Neigung in sich Bescheid wissen. Und das muss nicht immer irgendwie Pornografie oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ganz Krasses sein, sondern das kann auch so eine kleine Neigung zum Neid sein, zur Selbstsucht, zum Vergleichen. Und. Die Bibel gibt da ja sehr ausdrücklich Auskunft. Mit Christus zu sterben heißt, täglich mit ihm zu sterben und diese Dinge im Tod, im Grab zu lassen. Und mit diesem Tod kommt die Verheißung der Auferstehung. Dass nämlich dieses sündhafte Sexuelle, so ist besser, Sexualität an sich ist ja nicht sündhaft, also überhaupt nicht da. Jeder, der mich näher kennt, weiß, dass ich da eine Sextheologie auch vertrete, die sehr deutlich ist und die Sexualität feiert. Aber wie alles andere in der Schöpfung versucht der Feind, es zu verdrehen und zu verkehren. Und diese Neigungen sollen wir in den Tod geben mit Jesus. Und was dabei herauskommt, ist eine Haltung, wo ich dem anderen Geschlecht oder das Objekt meiner sexuellen Begierde in echter Liebe zugeneigt sein kann. Wo ich nicht meinen eigenen Vorteil suche, das Ausbeuten suche und eigentlich nur meinen Trieb befriedigen möchte. Sondern da kommt etwas raus, was selbst los ist und was rein ist. Und genauso auch die Menschenfurcht, wenn ich die in den Tod gebe, kommt auf der anderen Seite die Gottesfurcht heraus. Und in dieser Gottesfurcht begegne ich meinem Nächsten und diene ihm. Auch wenn ihn Dinge herausfordern, liebe ich ihn so sehr, dass ich sie ihm sage. Oder ihr. Ja? Auch ihr Ehemänner, traut euch, euren Frauen auch mal was zu sagen. Sollte ein Spaß sein, aber ich merke, ich bin in einem Minenfeld unterwegs, okay? Genau, Halleluja. Galater 1, Vers 10. Rede ich jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Mit Christus am Kreuz zu sterben, heißt dem Gehorsam gegenüber Gott und die Gottesfurcht vor alles andere zu setzen und jetzt Gott zu leben, für ihn, für seinen Willen, für seinen Weg, für seine Pläne, für sein Wesen, für sein Werk, für sein Evangelium, für sein Reich. Und alles, was dem entgegensteht, wird herabgesetzt. Das ist das ist Nachfolge Jesu. Das ist alles relativ basic, Standard. Mäßige Dinge jetzt, aber es ist immer gut, dass wir uns daran erinnern. Halleluja. Denn einem Toten, einem Gekreuzigten kümmert es nicht mehr, was die Leute denken. Einem, der tot ist, ist egal, was die anderen sagen. Du kannst auf den Friedhof gehen, probier es mal aus, schrei sie mal so richtig an, die Gräber, beleidige die sie mal so, bis mit dem Schlimmsten, mit dem Übelsten, was dir einfällt, du wirst merken, da wehrt sich niemand. Das ist denen einfach egal. Und das ist die Wirkung des Kreuzes in uns. Drittens, diese beliebten Themen heute, ja. Die prophetische Gemeinde wird leiden. Ich lese nochmal Vers 28 und Vers 29 in Markus Kapitel 6. Dieser aber ging hin, dieser Diener ging hin und enthauptete Johannes im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Johannes erleidet das Martyrium. Dieses griechische Wort heißt Zeuge. Er gibt Zeugnis und trägt dafür die letztendliche Konsequenz des Todes. Ein Märtyrer. Der letzte Märtyrer aus der Reihe der Propheten und man könnte sagen, der erste Märtyrer aus der Reihe der Jesusgläubigen. Er bezahlt die Wahrheit. Wir erinnern uns, warum saß er im Gefängnis? Weil er Herodes gesagt hat, du darfst die gar nicht heiraten. Das ist gegen das Gesetz. Er hat für die Wahrheit seine Stimme erhoben und bezahlt dafür einen Preis. Das Verkünden der Wahrheit kostet immer einen Preis. Sprüche 23, Vers 23, kaufe dir Wahrheit. Kaufe dir Wahrheit. Wahrheit anzunehmen und uns verändern zu lassen, kostet einen Preis. Und Wahrheit weiterzugeben. Ja, ich rede hier nicht von der Himmel ist blau, solchen wahren Fakten, sondern Wahrheit im Sinne von Dingen, die Gott sagt, in prophetischer Weise weiterzugeben, kostet einen Preis. Und es wird uns einen Preis kosten, wenn wir das tun, was ich letzte Woche alles gesagt habe, wenn wir für die Wahrheit eintreten. Und es wird auch dich einen Preis kosten, für die Wahrheit einzutreten. Die Gemeinde, die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte und danach auch in den ersten drei Jahrhunderten im Grunde, stand von Anbeginn an unter Verfolgung und hat Leid erlitten. Und sie hatten auch eine ausgeprägte Leidenstheologie. Paulus widmet ganze Kapitel diesem Thema des Leides. Weil es so präsent war, weil es nach einer Erklärung geschrien hat. Warum leiden wir so? Und Paulus setzt sich hin und macht sich die Mühe, weil das brandaktuelles Thema war. Aber bei uns irgendwie, ich weiß nicht, ob du dich jetzt oft mit dem Thema Leid beschäftigst oder wie oft du mit Leid konfrontiert bist, uns scheint das so fern, so weit weg. Und das kann nur ein schlechtes Zeichen sein für uns, dass wenn die Gemeinde innerhalb einer Gesellschaft kein Leid mehr erfährt, ist es nicht, weil die Gesellschaft so toll und so super und so tolerant und so human ist, sondern weil die Gemeinde verloren hat, was es heißt, prophetisch zu sein. Die Wahrheit kostet einen Preis und wir müssen uns immer wieder fragen, ist es die Wahrheit für mich wert, dass ich für sie leide und vielleicht sogar für sie sterbe? Nimm dir diese Frage doch einfach mal mit. für deine stille Zeit oder für deine Zeit mit Gott. Gott, ist es mir das wert? Mal so ganz ehrlich, ja, wir würden natürlich alle so christlich fromm, ja, ja, Amen, Amen, Bruder, ja, sehr gut, finde ich super. Nee, geh mal wirklich in dich, ja, mit dem Herrn zusammen, nimm ihn an die Hand und sag, ist es mir das eigentlich wert, dass ich für die Wahrheit sterbe? Und man muss ja noch nicht mal irgendwie mit Sterben und Kreuz und Tod und Leid, du kannst auch mal, ist es mir das wert, dass ich für die Wahrheit ausgelacht werde? Ist es mir das wert, dass ich für die Wahrheit vielleicht belächelt werde, ignoriert werde? Und da fangen die Dinge ja an. Und der Feind versucht uns zu verwickeln dann in so Gedankengänge wie, ja, aber denk doch mal drüber nach, wenn du das jetzt verschweigst, wie viel Gutes du erreichen könntest. Ich habe so einen Nachbarn bei uns, der ist kein Christ, dessen Weltsicht von was oder die Sicht auf was Christsein ist, hat sich ja völlig verändert, nachdem er dann zu uns ins Haus da eingezogen ist. Und immer wenn er so 2-3 Bier getrunken hat, dann löst er sich die Zunge und dann erzählt er, wie toll wir Christen sind und wie super das ist. Und dann hat er zu mir gesagt, David, ihr könntet wesentlich mehr Leute erreichen mit dem, was ihr tut, wenn ihr nur das mit Gott weglasst. Mit anderen Worten, komm, wir gründen einen Weltverbesserer-Club. Einen Club der freundlichen Menschen. Und dann kommen wir alle zusammen und dann haben wir uns alle lieb und nehmen uns in den Arm und spielen mal ein Spiel und singen mal ein schönes Volkslied und komm, es ist doch so schön und so gemütlich und nein, wir kommen nicht zusammen, weil wir die Welt verbessern wollen, sondern wir kommen zusammen, weil wir für Gott leben, weil er uns gerettet hat, weil er uns erlöst hat. Und wenn wir Gott und das Evangelium und die Bibel aus Christsein entfernen, ist da nichts mehr. Dann ist das nur eine leere Hülle und wir können alle nach Hause gehen. Ich habe wesentlich Besseres zu tun, als zu so einem Club zu gehören. Ist es uns das wert? Die prophetische Gemeinde weiß, dass die Sache der Wahrheit immer die Sache der Ehre Gottes ist. Und deshalb setzt sie alles aufs Spiel, um Zeugnis zu geben für die Wahrheit. Und einer der letzten Titel, die für Jesus verwendet werden in der Offenbarung, ist der treue Zeuge, der treue Märtyros. Und zu guter Letzt 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Und es ist gut, dass wir uns damit beschäftigen. Und dass wir uns Fragen stellen, okay, wenn irgendwie alle mich so lieb haben und irgendwie da nie. Jesus sagt auch, wehe euch, wenn alle gut von euch reden. Kannst ja mal durchscannen, reden alle Menschen gut von dir oder hast du irgendwie auch mal so Widerstand? Das ist immer ein gutes Zeichen, so ein bisschen Widerstand. Wenn es nur Widerstand ist, ist es auch wieder irgendwie komisch, ja. Da müssen wir auch ein bisschen die Waage halten. Aber es ist gut, in der Gegenwart Gottes da unser Herz auf den Prüfstand zu stellen. Okay, lass uns mal noch zusammen beten. Vater, wir danken dir für dieses Ende, was nicht ein Ende und ein Versacken war in der Weltgeschichte und ein Vergessen auf ewig, sondern Johannes der Täufer wirkt bis heute nach. Sein Vorbild ist unser Vorbild. Sein Vorbild als Prophet ist für uns Vorbild als prophetische Gemeinde. Und Herr, wir bringen dir unsere Herzen, die so oft kalt sind und gelangweilt. Herr, wir bitten dich, dass du unser Verhältnis zum Prophetischen korrigierst und dass wir verstehen, wie wichtig das ist, dass wir nicht nur in manchem gehorchen und mit geteilten Herzen dir dienen, sondern dass wir uns ganz zu dir stellen. Herr, da wo bei uns geteilte Herzen sind, wo wir hin und her gerissen sind, bitte ich dich, dass du uns Gnade schenkst, heute reinen Tisch zu machen. Denn es wird nie einfacher sein als, oder es ist, morgen ist es schwerer als jetzt, gerade eben heute. Du schenkst jetzt die Gnade in diesem Moment, dass wir zu dir zurückkehren. Herr, ich bitte dich, dass du uns lehrst und uns zeigst, wie wir das ganz praktisch umsetzen können, dass wir unsere Impulsivität, unsere Begierden, unsere Leidenschaften, die sündhaft sind, ans Kreuz geben können. Wie wir unsere Menschenfurcht ans Kreuz geben können, in den Tod hineingeben können. So dass wir mit dir leben in der Auferstehung. Und Herr, ich bitte dich auch, dass du uns zeigst, ja, dass es einen Preis kostet, für dich zu leben, für deine Wahrheit Zeugnis abzulegen. Danke, Herr, dass du uns nicht einfach jetzt irgendwie was hinknallst und du sagst, friss oder stirb, sondern du nimmst uns an die Hand. Du bist ein freundlicher Gott, ein freundlicher Erlöser. Dein Geist führt uns und nimmt uns mit. Und wenn du jetzt verzweifelst und sagst, das kann ich alles nicht, das bin ich alles nicht, ich bin so weit davon entfernt, der Heilige Geist sagt, ein Schritt nach dem anderen. Jeder Marathon fängt mit den ersten 100 Metern an. Jede Wanderung beginnt mit dem ersten Schritt vor der Haustür. Wir danken dir, Herr, dass du so freundlich bist und dass du uns leitest und führst, dass du uns abholst, wo wir sind und wie wir sind. Enrico? Danke. Und ich möchte dir Mut machen, das waren jetzt meine Worte, aber dass du jetzt diese Gelegenheit jetzt auch noch nutzt, wenn wir noch unser Abschlusslied singen, einfach nochmal zu Gott zu kommen und mit dem, was dich bewegt, was immer das jetzt war aus der Predigt, einfach nochmal vor ihn zu treten und mit ihm im Gespräch zu sein. Denn er ist derjenige, um den es geht, und er ist derjenige, der die Veränderung schafft. Amen.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.